Moin Hansa-Fans. Der Hansa-Podcast wird euch präsentiert von SLT, eurem Spezialisten für Logistik und Verkehr aus dem Norden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Hansa-Podcast aus dem Ostseestadion in dein Ohr, wie gewohnt, mit Olli Schubert und mein Name ist Marit Scholz. Bei unserem heutigen Gast geht es um jemanden, der den FC Hansa nicht nur sehr gut kennt, sondern den Verein seit vielen Jahren aus unterschiedlichsten Perspektiven erlebt hat. Als Nachwuchstrainer, Internatsleiter, administrativer Koordinator im Nachwuchsleistungszentrum, ja und zuletzt als administrativer Leiter der Akademie. Seit mehr als 12 Jahren ist er Teil der Hansa-Familie. Und jetzt steht für ihn der nächste Schritt an, der Wechsel in den Lizenzbereich, wo er künftig die sportliche Leitung rund um Vertrags- und Transfermanagement sowie strategische Themen unterstützen wird. Spannender Weg und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist. Herzlich willkommen im Hansa-Podcast, Justin Jadatz.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein und bin gespannt auf das, was kommt.
Also so eine lange Vorrede gab es, glaube ich, bei kaum jemandem. Von daher, es gibt eine Menge zu erzählen.
Ja, ist ja in der Tat ein spannender Weg. Aber Justin, erstmal Glückwunsch zur neuen Aufgabe. Ja, Mensch, wie haben sich denn die letzten Tage für dich angefühlt, seit die Entscheidung nun offiziell ist?
Ja, war auf jeden Fall seit Anfang Februar oder fast Mitte Februar, war so ein Übergang, ein wilder Ritt, würde ich sagen, weil ich aktuell ja auch noch eine Fortbildung machen darf bei der DFL und DFB. Zum Management im Leistungszentrum, Diplom ist das. Und während das parallel war und ich in München war zu der Fortbildung, war dann so ein bisschen der Übergang vom Nachwuchs zu den Profis, wo ich dann im Kontakt war mit Amir und mit unserem Vorstand. Und deswegen ging das alles ziemlich fix und ja, hat mich aber total gefreut. Und ja, jetzt bin ich dabei, so ein bisschen zu gucken, wo geht die Reise hin, was kann ich alles machen und arbeite mich so ein Stück weit ein. Also total spannend.
Justin, du bist jetzt seit über 12 Jahren bei Hansa, hatte ich eingangs schon gesagt. Ja, wenn du mal kurz zurückblickst, hättest du dir damals vorstellen können, irgendwann im Lizenzbereich der Profiabteilung zu arbeiten?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe das auch nie aus der Intention herausgemacht, dass ich irgendwie ein Ziel hatte, zu sagen, ich möchte da oder da mal hin im Verein. Ich habe mit 17,5, 18 angefangen. Da habe ich noch eine Ausbildung gemacht bei Six damals als Kaufmann für Büromanagement.
Also Autofahren kannst du auch noch.
Wunderbar. Autofahren geht auch. Genau, und parallel habe ich angefangen als Trainer zu arbeiten oder als Co-Trainer damals. Und das war echt total unterschwellig und eigentlich nur der Spaß daran, Trainer zu sein. Und dann, ja, 2019 habe ich dann auf einmal die Möglichkeit bekommen, Internatsleiter zu werden. Und dann hat das einfach so seinen Lauf genommen.
Da kommen wir gleich zu. Mich würde tatsächlich noch die Frage davor nochmal interessieren, weil du sagtest, ja, ich war da gerade beim Managementkurs und kriegt man dann einen Anruf und wird dann überrascht? Oder hatte sich das so ein bisschen angedeutet, dass du in den Lizenzbereich wechselst? Oder war das eine Entscheidung, wo man dir gesagt hat, jetzt eine Nacht hast du Zeit, aber dann hätten wir schon gerne eine Antwort von dir?
Ja, war ziemlich spannend. Und zwar saß ich abends ganz normal auf der Couch mit meiner Freundin im Fernsehen geguckt. Dann hat mich Michael Mayer abends angerufen, was untypisch war. Also wir haben ja sehr, sehr guten Kontakt, aber um die Uhrzeit war das doch untypisch anzurufen. Und dann hat er gesagt, du, es hat sich ein bisschen was getan. Es kann sein, dass Amir sich bei dir morgen früh direkt mal meldet. Und ja, dann wusste ich zumindest schon so halbwegs, in welche Richtung das gehen kann. Und ja, nächsten Morgen dann, wie gefühlt versprochen, hat sich Amir gemeldet. Und dann haben wir kurz gesprochen, das war an einem Donnerstag. Haben wir kurz gesprochen, Wochenende ist vorbeigegangen und dann bin ich am Montag zu der Fortbildung gefahren an den Tegernsee. 4 Tage, kam Donnerstag wieder und Freitag hatte ich dann einen Termin mit dem Vorstand und mit Amir und dann war quasi über Nacht von Freitag auf Samstag alles halbwegs in trockenen Tüchern. Also ging dann schon ziemlich schnell, ja. Aber hat sich nicht angedeutet vorher, gar nicht. Und hat mich auch nicht so, dass ich gesagt habe, oh, ich warte jetzt darauf oder so, gar nicht. Also ich war eigentlich komplett im Nachwuchs und habe die neue Saison schon mitgeplant und so. Also ja, war doch überraschend.
Wie fängt so ein Gespräch mit Amir an? Justin, hast mal 2 Minuten Zeit oder wie geht sowas?
Also ungefähr. Also ich hatte ja vorher immer schon so ein bisschen Kontakt mit Amir, weil sich natürlich irgendwie Schnittstellen ergeben haben aus dem Nachwuchs- und Profibereich und ja auch mit Ben und davor mit Julius. Und dann, ja, hat er wirklich ganz lose gefragt, wie es läuft, wie es geht, Familie. Wir bekommen jetzt ja im Sommer auch eine kleine Tochter. Dementsprechend, das wusste Amir, da hat er dann auch gefragt. Genau, und dann haben wir erst so 1, 2 private Dinge abgeklärt und dann, ja, hat er relativ schnell dann auch gesagt, wo die Reise hingehen soll, hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, wie ich das sehe, das Wochenende vielleicht mal überlegen soll. Und das Wochenende hat dann, also haben wir beide gar nicht abgewartet, sondern Amir hat mir eigentlich am nächsten Morgen schon geschrieben, hast schon mal drüber nachgedacht. Ja, mir war dann wichtig, das mit meiner Freundin abzuklären, mit der Familie so ein bisschen abzustimmen. Und dann, also habe ich aber auch nicht das Wochenende gebraucht, um da zu überlegen oder so. Das jetzt auch nicht.
Ich muss mal ganz kurz fragen, du kommst gebürtig aus Rostock oder?
Ja. Ja, gebürtig in Rostock, immer in Rostock gewesen, nirgendwo anders. Also Heimscheißer, könnte man sagen. Ja.
Und geht dann sowas wie ein Traum in Erfüllung, wenn dann die Profiabteilung bei dir an der Tür klopft und sagt, du bist jemand, dem wir uns gut vorstellen können, hier bei uns in der Riege dabei zu sein?
Ja, also schon, wobei ich jetzt wirklich nie, also es ist natürlich immer ein Traum und Lizenzbereich und Profiabteilung, aber es war nie die Intention, deswegen ist das auch für mich jetzt nie ein Ziel gewesen, dahin zu kommen, wie gesagt. Ich habe mich immer total mit dem Nachwuchs identifiziert und fand das immer schon das Höchste der Gefühle und eigentlich unglaublich, dass man sein oder dass ich es geschafft habe, mein Hobby zum Beruf machen zu dürfen, irgendwo im Fußball und mit Sport Geld zu verdienen und so. Das war schon das Höchste der Gefühle eigentlich. Und dann jetzt mit den Profis ist das doch irgendwie nochmal zwei Stufen statt nur eine Stufe gedanklich. Aber ich fühle mich trotzdem total dem Nachwuchs natürlich verbunden auf der einen Seite, wenn man so lange da war. Und dadurch, dass ich ja auch alle Mitarbeiter kenne, keine Leute irgendwie fremd sind, ist das total einfach, der Übertrag. Und aber manchmal realisiert man es trotzdem noch nicht so ganz, dass man jetzt dann im Stadion den Tisch hat, statt auf der anderen Seite in der Geschäftsstelle. Das schon.
Gucken wir nochmal auf deine Zeit im Nachwuchs und im Internat zurück. Das ist ja schon eine sehr intensive Aufgabe, bei der man Spieler ja nicht nur sportlich, sondern auch menschlich begleitet. Was hast du aus dieser Zeit so mitgenommen, was für deine jetzige Aufgabe vielleicht auch hilfreich ist?
Also auf jeden Fall hat man, so als Internatsleiter hat man immer das Gefühl gehabt, dass man ein bisschen der Anwalt der Spieler war, dass nicht alles, was im Internat passiert, an die Trainer kommuniziert werden muss.
Und jetzt wird's spannend.
Ja, genau, also dass man vielleicht auch mal ein Auge zudrückt und zu den Jungs sagt, pass auf, 22 Uhr ist Nachtruhe, aber und solange das alles gut läuft, und das hat man, ich glaube, das merkt man jetzt, dass so Transparenz und Kommunikation halt der Schlüssel ist, auch in der Aufgabe, die man jetzt hat. Wenn man alle mitnimmt und wenn man so die Leute um sich herum begleitet, dann ist ja Kommunikation und Transparenz unfassbar wichtig, und das habe ich aus dem Internat mitgenommen. Solange alles gut läuft, gibt es halt Sachen, die man immer möglich machen kann. Und das ist was im Internat auf jeden Fall so war, dass wir die Jungs mitgenommen haben auf eine Reise, wenn wir Entscheidungen getroffen haben. Und das würde ich jetzt auch immer machen. Also keine Entscheidung irgendwie von oben herabfällen, sondern immer die Leute mitnehmen. Und damit sie wissen, warum macht man überhaupt Sachen. So, das finde ich ganz wichtig.
War es von Vorteil, dass du selber noch relativ jung warst, als du diese Stelle als Internatsleiter angenommen hast, dass du quasi noch dicht dran an den Jungs warst und da keiner, der irgendwie schon 50 oder 60 ist, da den Chef gemacht hat?
Total. Also ich fand das erstmal spannend, weil damals war Andreas Schmidt noch Internatsleiter und wir haben so ein bisschen die Übergabe gemacht. Und Schmidt, die war ja doch älter logischerweise als ich, war 24, glaube ich. Ja, 24 war ich. Und die ältesten Spieler waren dann so Moritz Rosenberg, Nixte Panzev und so. Die waren halt alle 18. Da waren so 6 Jahre dazwischen. Also geführt, wenn man feiern gegangen ist, dann hätte man die getroffen. Und das war eine Basis, da mussten die Jungs und ich erst lernen, mit umzugehen, würde ich sagen. Aber das war total einfach, weil ich habe die Sprache von den Jungs gesprochen. Ich wusste, was die für Videospiele spielen, was die für Netflix-Serien schauen. Das war ein Eisbrecher am Anfang gleich. Das war total hilfreich. Und das eigentlich auch die ganze Zeit. Und die neuen Spieler, diese U15-Spieler, die dann zu uns kamen, Milan Cibora, Tristan Wagner und so weiter, für die war es halt auch super einfach, weil sie gesehen haben, oh, es ist niemand Älteres, der von oben herab, sondern es ist jemand Junges, mit dem können wir auch mal Sachen besprechen, die vielleicht sonst nicht so einfach sind. Das war auf jeden Fall einfach für mich. Aber ich glaube, bei den Eltern war das so, oh, da ist jemand sehr Junges und so, das ist erstmal, das muss man sich einen gewissen Stand erstmal erarbeiten. Das ist natürlich was anderes gewesen.
Wie war der Kontakt da so mit den Eltern? Gab es da die darauf gepocht haben, da muss ein bisschen mehr Zucht und Ordnung rein?
Ja, doch, auf jeden Fall gab es auch. Vor allem aber von den Jungs, die ein bisschen jünger sind. Also von den 15-, 16-Jährigen oder von Eltern, die natürlich neu dazu kamen, für die alles neu war, das erste Mal von zu Hause weg. Und die älteren Jungs, die 18 waren, da hatte man echt gar keine Berührungspunkte mehr mit den Eltern. Das haben die Jungs mit mir selber ausgemacht. Aber die Jüngeren dann doch, da waren ein paar Elterngespräche bei, wo man erstmal lernen musste, mit umzugehen auch. Ja, ja.
Das bist ja auch U12-Trainer gewesen, ne? Gewesen ist richtig.
Ja.
Was hast du denn aus dieser Zeit mitgenommen? Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte.
Ja, ich habe immer, also es war schon verrückt, wenn man überlegt hat, dass ich habe in der U9 als Co-Trainer angefangen. Ja, U9, Fiete Bock damals, der Jahrgang. Und dann so Cheftrainer U9, Cheftrainer U10, dann U11, dann U12 und so weiter, alles mal mitgemacht.
Bist du immer mit deiner Mannschaft mitgelaufen? Also nee, warst du immer der Trainer von denselben Jungs?
Nee, ich hatte die 2007er zwei Jahre lang, dann habe ich die 2008er drei Jahre lang, 2010er zwei Jahre, 2012er zwei Jahre, also viele Jahrgänge tatsächlich. Und was ich da mitgenommen habe, ist auf jeden Fall erstens das Verantwortungsbewusstsein schon mit meinem frühen Alter Kindern gegenüber und halt auch so ein Verständnis, dass jeder, also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich war mit 24 und 25 schon weiter als der eine oder andere vom Gedanken her, wie es ist, mit Menschen zu arbeiten oder Verantwortung für andere Menschen zu haben. Deswegen freue ich mich auch besonders darauf, dass wir jetzt ein eigenes Kind bekommen, weil ich habe das Gefühl, dass ich ja schon viele mit entwickeln durfte, zumindest in einem jungen Alter. Und das ist was, was ich zumindest für meine Erziehung auf jeden Fall mitnehmen würde. Mich so an Eltern orientieren, wo ich sage, das fand ich gut, was die gemacht haben. Und auch alle Jungs, die ich hatte, haben einen super Weg gemacht und waren alle tolle Kinder. Und das ist so das, was ich für mich oder für uns auch wünsche. Ja, das nehme ich mit.
Hast du Geschwister?
Ja, tatsächlich habe ich so klassisch Patchwork, eine große Stiefschwester, eine kleine Halbschwester. Sozusagen bin ich das Sandwich-Kind, wenn man das so sagt, ne, in der Mitte.
Ja, richtig. Aber das beeinflusst ja auch ein bisschen, wie man mit Menschen umgehen kann und ob man mit Menschen umgehen kann, wenn man auch eine Familie hat, ein größere Geschwister, kleineres Geschwisterkind. Ich glaube, das hat dir vielleicht eventuell, ich sage das jetzt einfach so, auch ein bisschen geholfen.
Ja, total, auf jeden Fall. Ich habe damals auch immer überlegt, oder als es hieß, mach mal, wenn ich eine Ausbildung machen will oder Studium, dann will ich eigentlich was machen, was mit Kindern oder Menschen zu tun hat. Habe ich dann aber nicht, habe Bürokaufmann gelernt letztendlich. Was ganz da laufen anderes. Auch
Menschen rum im Büro.
Aber parallel halt diese Trainergeschichte und dann hatte ich meine kleine Schwester, 12 Jahre jünger, also schon deutlich. Als ich 18 war, war sie dann dementsprechend 6. Das heißt, ich habe auch relativ früh immer schon, nicht nur mit ihr gespielt, aber man hat auch Verantwortung übernommen und wenn dann jemand von den Eltern einkaufen war, dann hat man aufgepasst mit 18, hatte dann schon Verantwortung vielleicht für ein 6-jähriges Kind, was man super gerne gemacht hat, aber da hat man auf jeden Fall was mitgenommen. Und ich glaube, dass ich immer ein großes Verantwortungsbewusstsein hatte, wenn wir auch mit den Jungs durch Deutschland gefahren sind, ne, zu einem Turnier an einem Wochenende. Und dann Hut ab vor jedem Elternteil, der sein Kind irgendwie 25-jährigen Trainern anvertraut, die mit denen durch Deutschland fahren und spielen. Also das ist, da sollte man sich doch immer schön bewusst sein, was das eigentlich ist. Ja.
Schon große Verantwortung, die er da
hat. Ja, total, ne? Total.
Wie hat denn deine Familie reagiert? Sind die eigentlich auch so Hansa-verrückt?
Also meine Mama hat Fußball gelernt zu verstehen und zu mögen. Mittlerweile passt das gut. Mein Vater hat weniger mit Fußball zu tun, aber um Hansa Rostock kommt ja keiner drum herum. Ne? Alles, was medial und so, da sind alle unterwegs. Ich glaube, Oma ist die immer Fußball geguckt hat. Die guckt alles von Hansa. Also die hat das komplett gelebt, das Ding. Aber trotzdem sind alle riesen Hansa-Fan und haben sich total gefreut. Also und freuen sich auch nach wie vor. Verfolgen jetzt natürlich umso mehr, wie es oben läuft. Vorher war es dann mehr okay, haben sie geguckt, wie es U19, U23 und so. Und jetzt ist natürlich die Präsenz natürlich mehr auf der ersten Mannschaft. Aber es haben sich alle gefreut und meine Freundin, glaube ich, mit am allermeisten, weil die ist auch Fußballfan, nicht unbedingt von Hansa, vielleicht als zweite Liebe von Hansa, aber von der kam auch total der Zuspruch. Und das fand ich auch ganz wichtig in meiner Entscheidung, dass die Familie halt dahinter steht und weiß, worum es geht.
Olli, das wissen wir aus eigener Erfahrung. Man hat ja dann doch die eine oder andere Überstunde hier bei Hansa und das ist so wichtig, dass dann irgendwie die Familie dahinter steht, einen unterstützt und insofern, ja, schön, dass das bei dir dann auch so ist.
Ja, total. Also das ist ganz, ganz wichtig und ich glaube, sonst wäre das auch nicht tragbar, wenn die Familie das nicht mitmacht und das Verständnis nicht dafür hat, warum man manchmal länger da bleibt oder warum ein Tag auch mal abends länger geht, dann das ist schon wichtig. Aber das ist wunderbar, also da bin ich total glücklich.
Ja. Ich hätte ja riesen Lust, mal deine Oma kennenzulernen. Das
ja, meine Oma ist wild. Also wenn die beim Heimspiel dabei ist, dann wollen wir gucken, wo wir die platzieren vom Sitz her. Die schreit ordentlich mit.
Ja. Und hört auch Podcasts hoffentlich.
Ich weiß nicht, ob sie da up to date ist. So, Technik ist nicht mehr ihrs, weil sie ist jetzt 85 fast. Da ist die jüngere Oma ein bisschen einfacher. Aber mit 85, mal sehen, ob ich zeige ihr den Podcast. Die kennt das bestimmt gar nicht, die weiß gar nicht, was das ist.
Liebe Grüße an dieser Stelle.
Mach ich.
Wenn sie uns dann hört, ich denke, du wirst ihr das schon, ihr die Kopfhörer schon aufsetzen,
definitiv. Damit
sie es mitbekommt.
Also, ich glaube, wir werden sie ja dann hören, wenn sie beim nächsten Mal beim Heimspiel ist, wenn sie so lautstark mitfiebert. Dann wissen wir, Oma von Justin. Ja.
Du hast es gerade schon gesagt, Hansa ist eben kein normaler Arbeitgeber. Ist dir das schon von Anfang an bewusst gewesen?
Ja, total, weil ich immer mit großer Leidenschaft zu Hansa gegangen bin. Also egal, ob mit einer Übungsleiterpauschale als Trainer damals oder mit dann wirklich dem ersten Vertrag, wo man dann normales Geld verdient hat und das 40 Stunden machen durfte. Also das ist auch jetzt, ist es immer Leidenschaft und ein 50% ist immer Fan. Also das geht auch nicht raus. Man muss das versuchen, manchmal so ein bisschen emotional voneinander auch zu trennen. Fällt einem aber auch einfacher, wenn man, umso älter man wird, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, also mit 25, 26, dann war man schon riesig enttäuscht, wenn es mal ergebnistechnisch nicht so gut war, oder dann war man auch total begeistert, wenn es gut war. Und das ist mittlerweile, kriegt man das besser sich organisiert im Kopf, würde ich sagen, dass man das unterteilen kann. Aber ich habe ja auch ganz viele liebe Nachrichten gekriegt, jetzt als es dann rauskam, dass ich den Job mache. Und dann haben ganz viele mir auch geschrieben, ey, Hansa ist das Leben und so, weil für die ist halt natürlich auch alle Hansa Rostock-Fans. Also da gibt es keinen in meinem Umkreis, der das nicht ist tatsächlich. Ja. Wie
schön. Hat man dich denn früher, als du noch nicht so einen ganz engen Kontakt zum Verein hattest, ich sag mal so als Teenager, Jahreskarte oder zumindest regelmäßig im Stadion gewesen?
Ja, also Jahreskarte nicht, weil ich selber, also ich habe selber auch gespielt bei Hafen, also jetzt nicht gerade hochklassig, aber damals war das in Ordnung. Und die Affinität dann aber wirklich zum Leistungssport, Fußball, kam durch den Cousin meiner Mutter. Ich weiß gar nicht, was das für mich ist. Also, aber ja, Cousin meiner Mutter. Genau, der hat mich damals mitgenommen, weiß ich noch. Ich weiß nicht, welches Jahr, aber erste Liga gegen VfL Wolfsburg. Da war ich dann das erste Mal im Stadion auf der Osttribüne. Und ab dann war das so ein Lauffeuer, was von alleine ging irgendwie. Also ganz plakativ und einfach gesagt, das erste Mal im Stadion und dann hat es nicht mehr aufgehört. Bis jetzt.
Das geht vielen so. Hattest du ein Idol so in deiner Hansa-Anfangszeit? Spieler oder Trainer, wo du gesagt hast, wow.
Nee, könnte ich tatsächlich ehrlicherweise gar nicht sagen. Also bei Hansa hatte ich viele, die ich verfolgt habe. Also es war Kim Madsen, Uwe Mörle, das war halt so die Zeit. Und dann gefühlt die, mit denen man an der Hand aufgelaufen ist als Stadionkind. Da hatten wir auch, das durften wir dann auch mal erleben mit Hafen Rostock. Und dann, nee, würde ich jetzt aber nicht sagen, dass da jemand da, vielleicht Martin Max, viele Tore gemacht zu der damaligen Zeit. Das vielleicht so ein bisschen. Aber ich hatte halt auch nie diese, nee, das Idol hatte ich nicht.
Hattest du ein Trikot?
Ja, Vita Cola, Martin Max, ja, in Gelb.
Oh,
ja, sogar. Habe ich auch noch, hat meine Oma aufgehoben.
Ja, natürlich, ja. Die Oma fetzt. Also ja. Die möchte ich jetzt tatsächlich kennenlernen.
Hat sie aufgehoben, habe ich noch zu Hause, kann ich mitbringen.
Ja, musst du in jedem Fall. Ist ja auch ein eher seltenes Trikot. Also
ja, total. Ne? Also ich habe damit jetzt noch keinen weit. Also manchmal sieht man ja ein, zwei so, aber es ist schon eine Seltenheit. Ja. Mhm. Und ist noch ein Kindertrikot.
Ja. Naja, ja. Aber für einen Rahmen und die Wand ja. geht auch das.
Absolut.
Du hast gesagt, du hast selber aktiv gespielt. Spielst du heute noch? Ich meine, du bist ja in Anführungsstrichen erst 30. Damit ist man ja eigentlich auch im besten Fußballalter. Ja. Und wenn man das mit Leidenschaft macht, bist du selber noch aktiv am Ball?
Nee, tatsächlich gar nicht mehr. Ich habe früh aufgehört mit 15, 16. Dann waren andere Interessen wichtiger. Und dann habe ich aber schnell, ja, wie gesagt, bin ich auf die Trainerschiene gegangen, weil ich doch den Fußball irgendwie aber nicht loslassen konnte und habe dann noch mal kurz so in der Freizeitliga gespielt, auch mit dem Cousin von meiner Mutter oder Neffen ist das. Genau, aber nichts Hochtrabendes mehr. Nee.
Aber als du bei Hafen gespielt hast, waren da ein paar Jungs dabei, die man vielleicht kennt, die es vielleicht auch geschafft haben, die ja. Dann mal bei Hansa gelandet sind oder woanders?
Definitiv. Also ich weiß, E&D-Junioren, da waren wir schon wirklich gut mit Hafen Rostock damals.
Und zu der Zeit waren es auch richtig viele Mannschaften. Ne? Da ja. Gab es so drei oder vier ja. Mannschaften.
Also Benfisch war immer überragend. Warnow 90 gab es damals noch. Sievershagen war gut. Olympia Rostock gibt es auch nicht mehr. Und aus meinem Jahrgang, doch, es war, also Erik Fuhrmann ist damals zu Hansa gewechselt. Max Hase, Björn Schlottke und davon, ich weiß, dass Erik auf jeden Fall im Kader war dann um die U19 Deutsche Meisterschaft hier, wo wir leider verloren haben, gegen Wolfsburg. Aber doch, es haben schon einige geschafft, den Sprung zu Hansa. Und es war immer ein cooler Jahrgang und ein guter Jahrgang, muss man schon sagen. Aber ich war jetzt nicht da großartiger Leistungsträger, da bin ich einfach mitgelaufen, glaube ich.
Was für eine Position hast du gespielt?
Ich glaube, ich habe nie auf meine Lieblingsposition gespielt. Ich durfte immer Verteidiger spielen und dann immer gefühlt Rechtsverteidiger. Also wahrscheinlich da, wo man keinem wehtut, da durfte man dann hin.
Aber
mehr hat's nicht gereicht.
Eigentlich fließt Stürmerblut durch deine Adern, oder was willst du sagen?
Meine Oma hätte wahrscheinlich gesagt, ich konnte Stürmer und Torwart, also die Gegensätze total. Ich hätte mich schon mehr irgendwie so als, früher war es, ich weiß nicht, ob es den Libero bei uns noch gab, aber irgendwo da hätte ich mich wahrscheinlich gesehen. Also nicht schnell, aber so ein bisschen mit Auge was machen.
Und ein bisschen freigeistig
ja, unterwegs. Ja, bloß nicht das, was der Trainer sagt. Ja, aber das war auch alles Kleinfeld, also das ist nichts Hochtrabendes am Ende.
Gucken wir nochmal auf deine Zeit im NLZ zurück. Ja, da warst du ja stark im administrativen Bereich tätig. Was hast du denn da genau gemacht? Was waren denn deine Aufgaben dort?
Also am Anfang war es ja so, der Koordinator für die Administration. Da habe ich vor allem Michael Meyer, als er noch kein Vorstand war, sondern an der Seite von Paul Beinlich, der administrative Leiter war, habe ich schon so ein, zwei Sachen übernehmen dürfen, was die Lizenzierung im Nachwuchs angeht, was auch ein Stück weit die Kategorisierung, die damit einhergeht für das NLZ, welche Kategorie man dann einnimmt, 1, 2 oder 3. Spielverlegung, Austausch mit Verbänden, sowas habe ich in erster Instanz viel gemacht und durfte mich da reinarbeiten. Das war auch echt ein großes Aufgabengebiet, wo man erstmal durchsehen muss, welcher Verband gehört zu welchem System und wen muss man anschreiben. Genau sowas. Und ja, dann durfte ich ja praktisch in Michas Fußstapfen treten, als er NLZ-Leiter wurde für einen kurzen Zeitpunkt. Und dann ging es relativ fix, dass ich wirklich die gesamte Organisation rund um Spieltag und Training bei uns leiten und machen durfte. Ja, und das jetzt, bis jetzt halt, ja.
So administrativer Kram klingt ja erstmal so ein bisschen trocken, aber du gehst da voll drin auf.
Ja, ist voll, also voll meine Leidenschaft, so Organisation und Struktur, das ist, das finde ich total geil. Micha hat eine Zeit lang immer gesagt, du stellst uns nur Termine ein im Kalender, irgendwann muss auch mal reichen, immer mit irgendwelchen Fristen und so, aber das ist halt das, was schon wichtig ist, dass man das halt immer so ein bisschen auf dem Schirm hat, ne? 15.3. ist die Lizenz, 1.8. die Lizenz und so, das muss man halt, ja, wenn man da nicht gut aufgestellt ist, dann wird es am Ende manchmal vielleicht ein bisschen eng oder dann muss man tatsächlich Überstunden machen, die vorher vielleicht, ja, nicht sein müssten.
Ist an dir quasi ein hervorragender Beamter verloren gegangen, ja?
Ja, quasi, ja. Ich glaube, das habe ich von meiner Mutter mitbekommen, die ist da auch komplett so aufgestellt, also zumindest höre ich immer, dass ich das von meiner Mama habe.
Na, von Oma definitiv nicht.
Nee, von Oma nicht.
Ja, Justin, jetzt bist du im Lizenzbereich. Sind das jetzt großartig andere Aufgaben, neue Aufgaben oder die gleichen?
Strukturell gesehen sind es ähnliche Aufgaben, würde ich auf jeden Fall sagen. Es ist insoweit neu, dass man natürlich mehr mit zum Beispiel Beratern zu tun hat, was im Nachwuchs natürlich deutlich, deutlich weniger ist. Aber der Aufbau von Verträgen, der Aufbau von Struktur ist eigentlich ähnlich und gleich. Und auch jetzt, finde ich, ist es halt so, wenn man gutes Timing hat und sich den Tag gut organisiert und gut strukturiert, dann kann man halt die Sachen, die man jetzt hat, auch alles am Tag total gut erledigen und vorarbeiten, sodass man halt übermorgen eigentlich schon Sachen fertig hat, die man angefangen hat, sage ich mal, oder die man deutlich früher angefangen hat. Dementsprechend ist nicht viel neu, aber es sind natürlich ganz andere Summen, anderes Etat. Das ist natürlich was deutlich anders ist, das schon. Und natürlich spannende neue Aufgaben auch, so wie denken die Leute, weil es ja schon ein deutlich sensibler Bereich ist, wo es vor allem darum geht, dass man menschlich zusammen gut kann und dass man sich vertraut. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, der große Unterschied. Wobei das drüben auch total toll war, aber es ist natürlich eine andere mediale Wirkung jetzt. Ja.
Du hast schon gesagt, es sind andere Aufgaben. Leiter Lizenzbereich, das klingt natürlich wirklich sehr, sehr hochtrabend. Was sind die täglichen Arbeiten, die du zu erledigen hast? Und vor allen Dingen, wie unterscheiden die sich zum Beispiel, wenn es jetzt Richtung Transferzeit geht, zu, sagen wir mal, in der Zeit dazwischen?
Also jetzt Richtung Transferzeit, da gucke ich mal, das lasse ich jetzt so ein bisschen auf mich wirken, zusammen mit Amir. Das ist auch total wertschätzend, der nimmt mich da überall mit. Ich weiß über alles Bescheid, darf da komplett mit dabei sein. Und es gibt so, in Anführungszeichen, keine Geheimhaltung, sondern ich darf wirklich alles wissen, was ich total als wertschätzend empfinde und gut, weil ich glaube, nur dann kann ich auch die Arbeit gut machen, wenn ich alles weiß, um so einen Rahmen zu geben für die Sportlichkeit bei uns. Und jetzt im täglichen Geschäft ist es aktuell noch so, dass ich mit allen Dienstleistern gucke, wie sind wir aufgestellt für die neue Saison, was können wir machen, wo können wir uns verbessern, bei uns in der Physiotherapie, athletischer Bereich, Trainerteam spreche, was gibt es vielleicht, was wir noch brauchen, was gibt es, was wir haben, was können wir erneuern, was können wir verbessern, gibt es was wir einfach beibehalten wollen. Und da, das ist so das im täglichen Bedarf, viel Austausch mit Julia auch, wie sind so die Planungen, wie ist eine Woche strukturiert, warum, was machen wir.
Julia Brusch, das ist genau, unsere Teammanagerin, nur um genau, es mal kurz einzuordnen, wen du da meinst.
Genau, und dann halt viel so Vorabplanung, wie sieht die neue Saison aus, wo sehen wir uns, was haben wir für ein Etat, wie wollen wir das einsetzen, all das und das aber immer in Absprache mit den Bereichen bei uns, sodass man da irgendwie nichts alleine macht, sondern wirklich die Kommunikation mit allen. Also ich würde sagen, tägliche Arbeit, viel Kommunikation und viel Transparenz, da wo es möglich ist, transparent zu sein. Ja, das ist das.
Manch einer sagt, du bist die rechte Hand von Amir. Wie siehst du das? Ist das eher abwertend oder ist das eigentlich im Prinzip, beschreibt es den Job, den du machst, oder wie siehst du das selber?
Ich glaube, das beschreibt den Job ganz gut. Wobei Amir hat das netter beschrieben. Der hat nicht nur gesagt rechte Hand, sondern verlängerter Arm. Das hört sich irgendwie ein bisschen besser an.
Ist auf jeden Fall größer.
Ja, genau. Verlängerter Arm. Und ich glaube, das ist genau das. Also ich sehe mich selber so, dass ich einen Rahmen und eine Struktur gebe, um bei uns den Sport zu entlasten, organisatorische Dinge zu machen. Und ich glaube, das ist auch genau das, wo ich Amir unterstützen will, dass er sich auf den Fokus oder den Fokus setzen kann, Sport und alles das, wo wir im sportlichen Geschäft besser und gut sein wollen und ich halt die strukturellen Rahmenbedingungen dafür schaffe. Und deswegen sehe ich das schon so und würde das gar nicht abwerten, sondern ich finde es eigentlich wertschätzend, dass ich mit solchen Leuten zusammenarbeiten darf. Ja.
Das heißt, der schmeißt dir dann irgendwie ein paar Zahlen hin, die er mit Beratern ausgemacht hat und du strickst dann den Vertrag mit dem Spieler. Kann man sich das so ganz grob vorstellen?
Ja, das weiß ich noch nicht ganz genau. Da gucken wir jetzt mal, wie es kommt. Aber ja, genau. Also Amir und ich sind dann im Austausch. Er ist natürlich der das alles an Land zieht, der guckt, der in den Gesprächen ist und so weiter. Und dann gehen wir beide zusammen in den Austausch, gucken, okay, was ist möglich, was ist machbar, wie stellen wir uns das vor von unserer Seite aus. Dann geht man in den Austausch mit der anderen Partei. Und dann ist natürlich das immer im Austausch mit Amir, also der ist über alles informiert, wenn ich dann irgendwie in die Kommunikation mit der anderen Partei gehe. Und dann gucken wir, dass wir uns im besten Fall irgendwo treffen, wo es für uns die goldene Mitte ist, aus unserer Sicht. Genau.
Du bist ja insofern schon ein Glücksgriff, weil eine zentrale Aufgabe ist ja auch irgendwie die Verzahnung zwischen Nachwuchs- und Profibereich. Du kennst beides. Ja, warum ist das aus deiner Sicht vielleicht auch so entscheidend, dass beide Bereiche so eng miteinander verzahnt und vernetzt sind?
Ja, also ich glaube erstmal ist natürlich, so wie du schon sagst, ein Riesenvorteil, dass ich in Anführungszeichen von drüben komme, weil ich weiß, welche Bedarfe gibt es im Nachwuchs und wie werden Sachen gesehen. Das ist natürlich total hilfreich. Und es kommen jetzt, habe ich das Gefühl, auch die Leute von drüben zu uns oder zu mir, weil sie mich ja kennen. Also dann kommen sie vorbei auf einen Kaffee und dann entsteht so ein Gespräch, was ist wichtig, was könnten wir brauchen und so weiter. Ich glaube, man hat ja Schnittstellen, die bereits gut vernetzt sind. Mir fällt immer sofort der athletische Bereich an, wo Claudia drüben im NLZ für zuständig ist und unser Bereich dann hier bei den Profis. Die arbeiten schon super eng zusammen, aber es gibt immer noch mal so 2-3%, die man vielleicht zusammen organisieren kann. Vielleicht schafft man es immer mal, in den Austausch zu kommen, in einem gewissen Rhythmus, sodass man sagt, ja, das ist gut, das können wir lassen. Das ist vielleicht auch gar nicht nützlich für den Nachwuchs, aber für die Profis total. Und da versuche ich das so ein bisschen auszuloten, zusammen mit allen Leuten bei uns. Ja. Und am Ende geht es mir halt, also würde ich auch gerne, dass sich die Leute gut verstehen, weil ich glaube, dann ist die Arbeit halt am allereinfachsten, dann ist das von alleine, da muss ich gar nicht dabei sein.
Ja, hat viel mit dem Verständnis der Arbeit und der Bedarfe der anderen zu tun, ne? Und wenn man sich da ein bisschen empathisch in den anderen hineinversetzt, dann ist das, glaube ich, in der
Tat schon sehr hilfreich.
Ja. Zumal es ja auch ein paar Trainer gibt, mit denen du ja auch schon viele Jahre zusammengearbeitet hast. Ich schmeiß mal einen Namen rein, Christian Lepzin. Ja. Das ist ja jemand, mit dem du quasi fast von deiner ersten Stunde an bei Hansa immer eng zusammengearbeitet hast.
Ne? Ja, ist eigentlich Wahnsinn, wenn man es überlegt. Wir haben genau, ich war damals Trainer von den 2008ern. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube in der U11. Ja, in der U11. Da war Christian mein Co-Trainer. Da kam er damals vom Rostocker FC. War dann mein Co-Trainer, wir haben das zusammen gemacht, noch mit einem Papa von einem Spieler, der uns auch unterstützt hat, so als dritter Trainer, sag ich mal. Und genau, dann sind wir an verschiedenen Mannschaften gleichzeitig gewesen oder parallel, ich einen Jahrgang, er dann einen anderen Jahrgang als Cheftrainer und dann wurde ich Internatsleiter und nach einem Jahr, dass ich Internatsleiter war, kam Christian als pädagogischer Leiter. Ja, und dann hat er bei uns als pädagogischer Leiter angefangen und seitdem arbeiten wir zusammen, also Schon eine ordentliche Zeit und in verschiedenen Funktionen, schon ganz witzig.
Und er ist immer noch pädagogischer Leiter. Ja. Und er hat dich jetzt auch vor, glaube ich, 2 oder 3 Jahren abgelöst als Internatsleiter. Also euer Weg ist da schon sehr ähnlich. Ne?
Ja, genau. Und in vielen Themen sind wir abhängig voneinander, weil was das Lizenzierungsthema angeht fürs NLZ, da brauche ich auch immer seine Zuarbeit im pädagogischen Bereich. Und dann hat man halt immer viel Kommunikation. Und ja, mit Christian habe ich schon viele, viele Auswärtsfahrten mit kleinen Mannschaften gehabt, die auch lustig waren. Also viel zusammen erlebt, das muss man schon sagen.
Ja Mensch, da trifft es sich ja hervorragend, dass wir hier noch eine kleine Frage von Christian Lepzin, man kann schon sagen, dass ihr auch befreundet seid, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Mit dem du ja auch befreundet bist, hier mal haben und die würden wir jetzt gerne mal reinschmeißen.
Gerne.
Moin Justin, erstmal Glückwunsch zur neuen Position bei uns im Verein. Ich wünsche dir da viel Glück, ein glückliches Händchen. Ich freue mich schon drauf, dich mit allen möglichen Anfragen aus dem Nachwuchs- und pädagogischen Bereich zu überfrachten. Da gibt es dann keine Gründe mehr, um das Ganze abzulehnen, hoffe ich. Ich habe noch eine kurze Frage. Und zwar, ich fahre am Wochenende nach Kopenhagen und vielleicht kannst du dich daran erinnern, in unserem ersten Jahr zusammen, das ist ja auch schon über 10 Jahre her, aber vielleicht kannst du dich ja trotzdem daran erinnern, waren wir in Kopenhagen und da gab es so eine komische App, die wir abends am Parkplatz nicht downloaden wollten, um ja dann irgendwie schnell in die Turnhalle zu kommen. Ja, am nächsten Tag gab es so eine, ja sagen wir mal, eher negative Überraschung. Und ja, kannst du dich vielleicht daran erinnern, wie diese App hieß? Ich würde mir die gerne schon mal downloaden, damit ich da nicht wieder stehe, so wie wir vor ein paar Jahren. Das wäre ganz cool, wenn du mir das sagen könntest. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis bald.
Ja, mega geil. Ich weiß leider nicht mehr, wie die App heißt, aber ich weiß original, was er meint. Fetter Strafzettel. Ich weiß gar nicht, ob ich mich da outen darf. Ich weiß nicht mal, ob wir das bezahlt haben. Ich hoffe, aber es waren damals, ich glaube, 176 Kronen oder so Strafzettel. Weil wir gesagt haben, ja, wir laden uns jetzt hier keine dänische App runter, um irgendwie den Parkschein zu lösen. Über Nacht wird doch jetzt hier niemand kommen. Ja, und dann am nächsten Morgen standen wir da, wie Max in der Sonne, und dann war da ein schöner Strafzettel dran. Und Christian hatte zu dem Zeitpunkt keinen Führerschein, das heißt, es konnte ja nur ich gewesen sein. Ja, dann hatte ich da eine schöne Rechnung. Aber nee, leider weiß ich die App nicht mehr.
Ja, da hat er ein bisschen Pech gehabt. Aber ja. schöne Geschichte. Ist euch sowas hin und wieder mal passiert, gerade wenn man so quer in Deutschland und Europa ja dann auch unterwegs ist?
Ja, total. Also die Jungs waren jetzt ja auch keine großen Freunde, dass man gesagt hat, so, wir parken jetzt und dann gehen wir noch eine Viertelstunde zum Turnier. Da haben die Jungs gesagt, na, auf gar keinen Fall. Und dann, ja, den einen oder anderen Strafzettel und Blitzer hat man leider mitgenommen. Vor allem in der Region, wo man sich halt gar nicht auskannte. Ne? Also das war dann, wenn man nach Bielefeld oder so musste und dann, ja, dann hat man halt gesagt, komm, dann bleiben wir hier stehen und dann ist das halt so. Und wir hatten aber auch oft Glück, muss man auch ehrlicherweise sagen. Also nettes Entgegenkommen vielleicht auch, dass die gesagt haben, ah, komm, HRO, da kleben wir jetzt nichts dran. Das war schon schwer in Ordnung. Aber zu Kopenhagen gibt es coole Anekdoten, da haben wir dann so in einer Turnhalle geschlafen und es war total kalt, weil draußen war Winter und also coole Geschichten, aber die da entstanden sind. Ja,
erzähl.
Ja, wir haben einfach nur in der Turnhalle beim FC Kopenhagen, also die haben eine Turnhalle auf dem Gelände, da durften wir dann übernachten und durften wir schlafen, weil sonst ist ja auch relativ teuer in Dänemark dann zu übernachten tatsächlich mit so einer U11 oder U12. Und dann haben wir da geschlafen, es war super kalt, weil draußen war gefühlt Schnee und Minusgrade. Es war eisig kalt in Schlafsäcken und dann schläft man natürlich keine Sekunde. Also ich weiß nicht, wir waren halt Mitte 20 und da hast du Verantwortung für 15 kleine Jungs, die 10 Jahre alt sind. Und sobald da einer gehustet hat, war ich wach. Also ich habe quasi gar nicht geschlafen. Das war total wild, ja. Also coole Geschichten, die da entstanden sind. In Hotels geschlafen, die Kinder bei Gasteltern. Also richtig, richtig geile Stories. Aber es ist nach wie vor so, dass wir das ja so machen im Nachwuchs und total... Total cool. Für Trainer und aber auch für die Kinder.
Also ich kann sagen, das ist ja so ein bisschen Ferienlager, ja, ne? Ferienlager, ja, und auch so Teambuilding ist das ja auch im weitesten Sinne.
Total, ne? Super Erfahrung. Also in diesen Hallen zu schlafen, klar, das ist, schreckt ja in der heutigen Zeit so ein kleines bisschen ab und dann sagt jeder, ah, oh, nee, das muss nicht unbedingt sein. Aber für die Jungs war das überragend und auch für uns Trainer im Nachhinein. Also am Anfang hat man gedacht, oh, im Schlafsack mit 30 Leuten in der Turnhalle und im besten Fall teilst du die Turnhalle noch mit einem anderen Verein. Das hatte ich auch damals schon mit dem Jahrgang von Fiete Bock unter anderem. Da haben wir in Hamburg geschlafen und haben uns die Halle mit St. Pauli geteilt.
Ui.
Da war es nicht kalt.
Ja, also und dann fangen die an, irgendwie um 22 Uhr sagen die, komm, wir machen jetzt noch ein Match, spielen Hansa gegen St. Pauli. Und dann alle Trainer, oh nee, legt euch hin. Und oh, das war, also da sind coole Geschichten entstanden, das muss man schon sagen.
Ja, und ich kann mir vorstellen, wenn man in so einer Turnhalle mit 15 oder 20 Jungs pennt, man lernt sich kennen, ne?
Ja, definitiv. Also da, und dann ist auch egal, also da kommt dann irgendwann nachts einer vorbei und sagt, ich muss auf Klo, da weiß ich ja gar nicht, ist das meiner oder ist das einer von St. Pauli? Und dann sagst du halt, ja komm, wir gehen mal gucken, wo das ist. Weil die sind ja auch dann orientierungslos und denken, oh, ich bin zu Hause, und dann stellen sie fest, bin ja gar nicht zu Hause. Ja, also da verknüpft man sich. Und wenn man sich wieder sieht, dann sind das halt irgendwie coole Geschichten, die entstanden sind. Kann man drüber lachen. Ja.
Wenn du so auf deine Nachwuchszeit oder deine Zeit im Nachwuchs zurückguckst, was war denn so das schönste Erlebnis? Ist immer schwer, ich weiß, aber vielleicht gibt es ja doch irgendwas, wo du sagst, boah, das werde ich nie vergessen.
Ich glaube, ja, also wie du sagst, es schwer sind viele Erlebnisse. Ich glaube, alles rund mit diesen, was wir als Trainer zusammen geschaffen haben, das war schon cool mit den Jahrgängen. Und wenn du dann so als junger Jahrgang Landesmeister wurdest bei den ein Jahr Älteren, das war irgendwie schon besonders, weil das ist so die Erwartungshaltung, die du ja an Hansa Rostock hast im Nachwuchs, die immer schwer ist zu erfüllen und auch so ein bisschen Druck, auch schon bei 10- und 11-Jährigen. Und wenn du das dann aber schaffst und du schaffst es bei ein Jahr Älteren irgendwie Titel zu gewinnen, das war mega. Und da war ich damals Co-Trainer von Lars Heinze, wo wir das zweimal geschafft haben, als 2008er-Jahrgang immer bei den 2007ern zu gewinnen. Das war schon besonders. Das bleibt mir in Erinnerung. Da sind coole Bilder entstanden, die habe ich auch nach wie vor auf dem Telefon und so. das ist eine besondere Zeit gewesen oder besondere Sachen. Ja.
Kann man den Kontakt zu den Jungs halten, wenn sie dann auch nicht mehr bei Hansa dann spielen? Geht das? Und kann man den Weg verfolgen?
Ja, total. Also es ist tatsächlich spannend. Es gibt, also mir fällt einer sofort und spontan ein, der nicht mehr, der selber gar keinen Fußball mehr spielt, aber das ist Luan, den hatte ich auch bei den 2007ern damals. Und den Papa kennst du wahrscheinlich.
Ja, genau.
Ja, genau. Der meldet sich jetzt noch. Der hat mir auch geschrieben, als er gelesen hat, dass ich den neuen Job hat, hat mir gratuliert und so. Ich weiß, dass der gerade unterwegs ist und ein Praktikum im Ausland macht und so. Also der Kontakt bleibt da. Klar, es verläuft sich auch mit dem einen oder anderen. Und es wird auch anders, wenn die Jungs jetzt U17 oder U19 sind, dann ist natürlich auch nicht mehr so, wie als sie 10 oder 11 sind, oder 11 waren. Aber es ist trotzdem immer noch, doch man erinnert sich dann gerne zurück. Und wenn man die Jungs hier sieht, so wie jetzt Miwosch oder Fiete, dann ist schon cool. Und dann erzählt man vielleicht ein, zwei Sprüche, die früher mal jetzt nur wir beide wissen.
Hand aufs Herz. Miwosch, weißt du es durch unseren Podcast oder hast du ihn vorher auch richtig ausgesprochen?
Nee, tatsächlich wusste ich es vorher schon. Ich hatte ihn ja im Internat damals und da hat er uns das erste Mal, mir und Christian Lepzin, abends FIFA-Turnier oder so, da hat er uns erklärt, ey, ich heiße gar nicht Milosch, sondern ich heiße Miwosch. Aber Nachname Brozowski, das bleibt so ein bisschen deutsche Aussprache, das ist schwer. aber Miwosch, ja. Aber der ist da entspannt, was die Aussprache angeht. Ja.
Und ein Typ, ne?
Geiler Typ. Super Typ, total lustig im Nachwuchs. Im Internat war, also es war herrlich, wenn man in das Zimmer gegangen ist und so Kontrolle abends gemacht hat, ob alle da sind. Miwosch war immer gute Laune, nie schlecht gelaunt. Klar, auch mal am Boden zerstört, wenn irgendwas war, aber immer gut gelaunt. Ein total positiver Typ. Riesenidentifikation mit Hansa Rostock. Also das war geil, wenn man mit dem unterwegs war, was man mit dem erlebt hat, da kann man viel lachen. Und ist jetzt nach wie vor so, wenn er auf dem Gang ist oder so, das ist schon unterhaltsam mit Miwosch.
Zumal er ja auch keinen Papa oder Opa oder Onkel, wie du hattest, der mit ihm ins Stadion gegangen ist, dass man sagt, ne, oh geil und ich kann da spielen. Sondern bei dem ist das wirklich gekommen, weil er hier als Spieler sich etabliert hat. Und ich kann mich erinnern, bei Hansa tischt auf, Anfang des Jahres, da ist er zufällig ausgelost worden für ein Quiz, was wir gespielt haben. Und der war nicht nur total ehrgeizig, der hat echt viel gewusst und auch wirklich Sachen aus den 80ern und 90ern, weil der sich so mit Hansa identifiziert. Und ich fand den Podcast nochmal eine Hörempfehlung, in eine der letzten Folgen reinzuhören, mit Miwosch total überragend.
Ja, also ich habe ja auch schon gesagt, ich habe zweimal gehört, einmal alleine im Auto vom Tegernsee zurück, muss ja irgendwie Zeit totschlagen, da hat das ganz gut gepasst. Und dann noch einmal mit meiner Freundin, weil ich ihr das natürlich auch zeigen wollte, weil dann ja so eine Ahnung Verbundenheit, das von Miwosch zu hören, logischerweise. Und also total, super, super Typ, was Hansa Rostock angeht. Ist immer witzig, wenn man jetzt seinen Papa sieht, der dann zuguckt. Und den kenne ich ja praktisch als Internatspapa sozusagen, der Miwosch jeden Sonntagabend oder Montag früh gebracht hat. Immer mit seinem weißen Volvo vorgefahren, Miwosch ausgestiegen, nach dem Spiel zurück. Also das ist auch, man hat wenig Kontakt mit dem Papa direkt gehabt, weil das Deutsch ein bisschen schwierig ist. Und Miwosch hat dann immer übersetzt. Und dann musste man Miwosch sagen, übersetzt auch das, was ich dir sage, nicht, dass du irgendeinen anderen Quatsch übersetzt. Aber es ist total schön, wenn man jetzt den Papa oder die Mama sieht, weil man die ja schon viel, viel länger kennt. Also das ist, das macht einen dann schon glücklicher.
So ein bisschen das Musterbeispiel eines Internatlers?
Was Ordnung und Sauberkeit im Internat direkt angeht, nicht. da war Miwosch wild. Wenig Facetten, was so Essen angeht. Nudeln, immer Nudeln. Nudeln. Aber
und Piroggen.
Ja, stimmt. Hat er auch immer mitgehabt im Kühlschrank, immer in der Brotdose von Mama mitgebracht. Das hat dann so 2-3 Tage gehalten und dann war es leer. Aber ansonsten ist das, glaube ich, genau der Weg, den wir uns drüben immer vorgestellt haben. Zu sagen, ey, das sind genau die Jungs, die Bock auf Hansa Rostock haben. Und die dafür brennen, alles zu tun. Also er hat immer alles dafür getan, hochzukommen. Also das muss man ehrlich sagen. Der war immer teilweise auch von Ehrgeiz zerfressen. Aber so ehrgeizig, der hat immer gesagt, ich werde Profi, ich gehe darüber, ich mache das. Und dann ist es natürlich umso schöner. Gibt natürlich auch andere Jungs, die nicht das sagen müssen, sondern die vielleicht ein bisschen introvertierter sind. Da ist Miwosch dann ja schon jemand, der so ein bisschen Kasperkopf ist. Aber es ist total schön, dass das sich so verlaufen hat mit ihm oder dass das so gekommen ist, ja.
Ja, und vor allem dieses Selbstbewusstsein, ne? Ja, als Junge, der aus Polen kommt, guten Tag, Apfel und bitte Danke sagen konnte, sich dann so zu etablieren und auch zu einer Stammkraft im Nachwuchs zu entwickeln Und er hat das ja auch in Polen gezeigt. Du hast wahrscheinlich das ja auch ein bisschen mitverfolgt in der vorherigen Saison. Ne?
Ja, also ja, da hat man immer mal geguckt, spielt der nicht. Zumindest auf Kicker oder dann nochmal auf Transfermarkt immer geschaut, wie läuft es bei mir schon so. Das reißt auch nicht ab. Das reißt aber bei keinem ab. Da gucke ich wirklich bei allen. Das interessiert mich auch, wenn jemand jetzt von uns woanders hingegangen ist und da mittlerweile spielt, dann hat man auch immer verfolgt und geguckt. Ich gucke jetzt auch ab und zu bei Nix der Panzer, der bei Jedlo in der Regionalliga Nord ist, einfach weil man ja Kontakt mit den Jungs hatte. Also da guckt man. Und ja, bei Miwosch war das, ja, wie in seinem Podcast auch, das war witzig, wie er Deutsch gelernt hat. Das war unterhaltsam im CJD, wie viele Stunden der, glaube ich, Deutsch und Diktat und wieder Diktat. Und dann habe ich ja am Anfang das manchmal unterschreiben müssen, so in Vollmacht für die Eltern. Ja, die Noten bei Miwosch waren durchwachsen im Deutschunterricht. aber das war witzig. Und dann haben wir nachher mit Christian Lepzin zusammen hinbekommen, dass er Deutsch als Fremdsprache bekommt und dann war es für ihn ein bisschen einfacher. Für Kamil war das damals auch, wobei Kamil, der konnte nahezu fließend Deutsch, das war eine ganz andere Basis, weil der ja in Deutschland auch ein Stück weit aufgewachsen ist. Und Miwosch, der musste erstmal lernen, genauso wie Antek auch. Das war auch manchmal lustig, was die für ein Kauderwelsch dann gesagt haben an Wörtern. Ja.
Du hast schon jetzt ein paar Namen fallen lassen, mit denen du zusammengearbeitet hast, die tatsächlich jetzt auch bei den Profis angekommen sind. Gab es Spieler, wo du denen diesen Sprung zugetraut hättest und wo du sagst, schade, dass es bei denen nicht geklappt hat, also weder bei uns noch woanders, wo du sagst, Mensch, da war eigentlich Talent da?
Ja gut, das sind jetzt noch keine Jahrgänge gewesen, die so in der Altersstruktur sind, dass sie jetzt irgendwo gestandener Profi sein könnten. Natürlich, das waren dann nachher die Jungs im Internat. Ich weiß, Hasib Korkmaz-Jurek, ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, der war 2003er damals bei uns, der ist jetzt bei Fortuna Sittard in der zweiten Mannschaft, klopft, glaube ich, immer mal oben so ein bisschen an. Das verfolge ich auch immer, ob er im Kader ist und so, da guckt man schon.
Das ist in den Niederlanden.
Genau. Also da waren schon ein paar Jungs bei, die glaube ich, den Schritt hätten machen können. Ich weiß, Tjaak Hildebrand beim HSV 2. Also es war immer so Regionalliga und dann so der Schritt in die dritte Liga oder zweite Liga vielleicht hat ein bisschen gefehlt. Damals, als ich als Trainer angefangen habe, war in der U19 Kevin Brackelmann, der Innenverteidiger in Paderborn ist.
Aber ist, mit dem hat er nach Köln erst gegangen.
Genau, ist nach Köln gegangen.
Ist noch U19-Nationalspieler
ja,
geworden.
Genau, ja. Und dann ja jetzt in Paderborn gestanden, der Zweitliga-Profi.
Absolut.
Und so. Aber hatte ich wenig Berührungspunkte, weil da war ich ja selber gefühlt 18. Ja, nee, sonst fällt mir tatsächlich keiner an. Ich glaube aber, dass wir echt coole und gute Jungs haben, die den nächsten Schritt machen können. Ich glaube, dass in der Zukunft da wieder welche oben anklopfen werden. Und umso schöner, wenn man die selber begleitet hat. Egal ob Miwosch im Internat oder Fiete als Spieler, als U9-Spieler, wo er immer nur Verteidiger gespielt hat und nie Offensivspieler war. Das war cool. Weiß ich noch, also vielleicht, wenn Fiete das hören sollte. Weiß ich noch, als wir in der U9 in Leverkusen waren. Erstes Spiel gegen Leverkusen, bei Leverkusen. Ich glaube, wir gewinnen 2-0 oder 2-1. Damals war ich Co-Trainer von Markus Burmeister. Und Fiete macht 2 Tore. Und dann war da ein bisschen Chancentod ab und zu. Und da macht er ausgerechnet gegen Bayer Leverkusen 2 Tore und gefühlt kommen wir dadurch in die Hauptrunde. Das weiß ich jetzt noch. Das war cool. Ja.
Wie würdest du denn die Entwicklung der vergangenen Jahre, was so die Nachwuchsarbeit bei Hansa angeht, beurteilen? Weil es ist ja schon sehr auffällig, dass zuletzt nun ja viele Talente aus dem Nachwuchs den Sprung in den Profibereich geschafft haben.
Ja, also ich glaube, damals, als ich angefangen habe, 2014, da war ja nicht so eine ganz einfache Zeit für den Verein, auch wenn ich das gar nicht so richtig wahrnehmen konnte, weil ja mit 18 hatte ich einen anderen Kontext als die Leute, die vielleicht 30 waren, also in der Nachbetrachtung. Aber ich glaube, da war die Zeit nicht so rosig, auch nicht für den Nachwuchs, war auch im Nachwuchs viele Sachen waren, ich würde mal sagen, der Bedarf war da, Sachen zu erneuern, wie Kunstrasen, dann war das Netz vielleicht außenrum, das blaue Netz, erinnere ich mich, was jetzt ein Käfig ist, das war ein blaues Netz, was kaputt gerissen war, da sind die Spieler unten durchgerutscht und so. Das waren so Sachen, die haben sich im Laufe der Zeit und über die Jahre mit Stefan Caro als NRZ-Leiter und dann Paul Beinlich als NRZ-Leiter brutal entwickelt, infrastrukturell. Und ich glaube, das tat gut auch, dass Jungs gesehen haben, ey, hier geht was voran, dass ich den Schritt nach oben schaffe oder den Schritt nach oben gehen kann, wie Benno oder so, sag ich jetzt mal, bei den 2003ern. Also die Entwicklung über die Jahre ist schon immens, wenn man das sieht. Was alles gebaut wurde alleine, was erneuert wurde, die Geschäftsstelle wiedergekommen ist. Da hatte ich mein erstes Bewerbungsgespräch damals in der alten Geschäftsstelle und jetzt war man selber wieder dort, 10 Jahre später ungefähr. Also hat sich brutal viel getan über die Jahre, das muss man schon sagen. Und ich glaube, das ist immer wichtig, dass man sich das mal ins Gedächtnis ruft, was eigentlich passiert ist. Also ich glaube, drüben sind nur Ole Wagner und Neumi Andreas Neumann. Die beiden sind länger als ich da. Die beiden auf jeden Fall, sonst glaube ich keiner. Die wissen es noch besser. Und für alle anderen ist es natürlich schon was anderes, weil die das ein bisschen kennen. Dementsprechend finde ich aber die Entwicklung brutal. Also wirklich.
Zumal man ja mit diesen Bedingungen es natürlich auch geschafft hat, die Jungs zu halten und eben diese Abwanderung, die ja doch gerade in den 10er-Jahren sehr deutlich war, ein bisschen aufhalten und stoppen konnte. Ne?
Ja, total. Ich glaube, es war auch ein bisschen jahrgangsabhängig. Ich glaube, dass wir auch Jungs hatten, die gesagt haben, ich fühle mich in Rostock total wohl und ich will gar nicht woanders hin. Ich brauch das gar nicht. Ich bin auch zufrieden, wenn ich in der U19 Regionalliga spiele und vielleicht gar nicht Bundesliga, wo es vielleicht mal nicht so gut lief bei uns. Aber ich glaube, vor allem durch die Konstanz der Trainer, der Mitarbeiter, die schon nachhaltig geprägt war und dann nicht jedes Jahr irgendwie jemand Neues kam, haben die Jungs gemerkt, ey, hier wird was geschaffen und aufgebaut. Und das wurde dann natürlich immer mehr verfeinert. Und dann, klar, zweite Liga Aufstieg, dann waren viele Sachen natürlich noch ein Stück weit einfacher, konnten erneuert werden und so weiter. Und jetzt, glaube ich, sind wir echt gut aufgestellt. Also das ist mittlerweile klar, da und da meckert man vielleicht, aber das sind echt Kleinigkeiten, muss man schon sagen.
Ja, dadurch, dass du ja wahrscheinlich auch den Vergleich mit anderen NLZs hast, wir den Vergleich mit anderen Drittligastadien. Wenn man dann hierher kommt, sagt man, wow, ist schon gut hier.
Definitiv, ja. Also NLZs auf jeden Fall. Und jetzt Profibereich habe ich es ja auch gesehen, weil ich jetzt ja tagtäglich damit zu tun habe. Dann hat man auch nochmal eine andere Wahrnehmung und denkt, boah, ist doch mega geil, wenn du von drüben hierher kommst. Also das erschlägt einen ja eigentlich.
Wärst du jetzt eigentlich bei Auswärtsspielen auch mit? Also bei den Heimspielen bist du ja da?
Ja, also Heimspiele bin ich da, genau. Und Auswärtsspiele sind immer ein bisschen abhängig. Da quatsche ich immer mit Amir und bin im Austausch, ob ich mitfahre, ob ich nicht mitfahre. Jetzt, als die Mannschaft unterwegs war, bin ich hier geblieben, weil es natürlich am einfachsten war, 4 Tage dann in Ruhe sich alles einzuarbeiten, ein bisschen durchzugucken und so. Aber in der Zukunft werde ich bestimmt auch mal mit, einfach auch interessenhalber, weil ich schon wichtig finde, dass man da immer mal wieder mit dabei ist. Aber genauso genieße ich es dann auch, entweder mal frei zu haben in der Zeit oder Sachen hier aufzuarbeiten, die sonst ein bisschen liegen bleiben. Das hilft natürlich auch. Und Heimspiele, ja, ganz klar, da hat man vorher auch mal gerne geguckt, wobei ich da mehr im Nachwuchs war als hier, wenn Spiele gleichzeitig waren. Und jetzt ist man aber hier, ganz klar.
Ja. Bist du der emotionale Zugucker oder bist du der ruhige Zugucker?
Also, boah, das ist das eine, was ich denke und das andere, was meine Freundin denkt, glaube ich. Also, ich versuche immer nur zuzugucken. Und rede eigentlich auch dabei gar nicht so viel, sondern für Fußball schauen und mich gar nicht so austauschen mit allen. Aber ich kann dann auch schon emotional sein, doch schon. Aber mehr für mich selber. Also, dass ich dann bin ich knatzig oder so, wenn es nicht läuft. Danach, das dauert dann mal eine Stunde, bis ich das wieder ablegen kann. Und genauso ist es natürlich cool, wenn man gewonnen hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich auf der Tribüne alles rausschreie. Aber Elfmeter gegen Essen, da glaube ich, habe ich dann auch mal zumindest auf den Tisch geklopft. Ja, doch, das schon. So halb, würde ich sagen.
Das ist ja dann auch, glaube ich, schwierig, neben Amir ruhig zu bleiben, weil der ist ja, der trägt sein Herz ja auf der Zunge, oder wie sagt man? Ja.
Ja. Bevor wir zur Schlussrunde kommen, hätte ich noch...
Ich habe auch noch eine Frage.
Ja, dann gerne. Aber
Mensch, Justin, wir streiten uns hier schon um dich. Du hattest es ja kurz erwähnt, dass du aktuell das DFL-Diplom Management im Leistungszentrum absolvierst. Mhm. Wie hilft dir diese Ausbildung für deine neue Aufgabe? Was machst du da? Und es ist ja jetzt eigentlich nur für den Nachwuchsbereich die Ausbildung, ne?
Ja, also genau. Hintergrund war ja ursprünglich, als ich mich dafür beworben habe und abgesprochen habe mit Hansa, dass das eine coole Möglichkeit ist, so als Führungskraft im Nachwuchs vor allem zu wachsen, weil ich glaube, strukturell und organisatorisch bin ich total gut aufgestellt. Was ich auf jeden Fall immer lernen kann, und ich glaube, das geht es uns allen so, ist halt immer so, okay, wie gehe ich mit Mitarbeitern um? Wie gehe ich mit anderen Führungskräften um, wie sehe ich mich selbst, wie transportiere ich Sachen, wie kommuniziere ich richtig und solche Geschichten. Und dafür ist das total gut, weil das ist ein Pilotprojekt oder das erste Mal, dass es das auch gibt im Nachwuchsfußball. Sonst gibt es das ja nur im Leistungsbereich. Dementsprechend war es total hilfreich, mich dafür zu bewerben oder bewerben zu dürfen. Und jetzt würde ich sagen, hilft mir das auch brutal so in der Eigenwahrnehmung. Wo sehe ich mich selber, wie gehe ich mit anderen um, wie gehe ich auf Leute zu, weil ich bin ja, ich sag mal, so nicht ein klassischer Mecklenburger, aber bin eher ruhig, bin jetzt nicht der Erste, der in der großen Runde anfängt zu reden oder so, sondern ich gucke mir die Sache immer erstmal lieber an und gucke dann, auf wen gehe ich zu, auf wen vielleicht erstmal noch nicht und so, also mache mir erstmal ein Bild. Und das hilft extrem, anders an Sachen heranzugehen vielleicht. Also das merke ich auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist jetzt gar nicht schlimm, dass ich jetzt den Bereich dahingehend gewechselt habe, weil ich ja trotzdem diese Schnittstelle nach drüben habe, was wir schon gesagt haben. Und da hilft mir das trotzdem total in der Kommunikation und in Wegen über den Tellerrand hinauszuschauen und den vor allem den Kontakt zu anderen NLZ zu haben, wie die es machen, vielleicht ein bisschen davon zu lernen und den Austausch zu haben. Sind viele coole andere Vereine mit dabei, wo man lernen kann und sich natürlich auch ein Stück weit vergleichen kann. Das ist auch immer ganz wichtig, ja.
Dieses Management-Diplom, hast du ja schon gesagt, gibt es auch für den Lizenzbereich. Das ist dann wahrscheinlich der nächste Step.
Ja, das ist auch mit Amir so kommuniziert, dass das auf jeden Fall das nächste Ziel wäre, wenn man das eine abgeschlossen hat, danach im besten Fall sich darauf zu bewerben und zu gucken, dass man da reinrutscht und das machen kann. Ja, also wäre total hilfreich und würde ich total befürworten, das machen zu dürfen, ja.
Und hast du so Präsenzveranstaltung und musst dann viel wahrscheinlich auch zu Hause machen, online?
Genau,
oder?
Geht ein Jahr und genau, man hat 5 oder 6, ich muss lügen, 6 Präsenzphasen, wo wir unterwegs sind. Jetzt das erste Mal war dann Mitte Februar am Tegernsee, wo wir eine Auftaktveranstaltung hatten, total spannend, war super cool. Max Eberl als Gast gehabt, dem wir dann ein paar Fragen stellen durften und so, also war super, die Leute kennenzulernen und so. Jetzt sind wir im April dann in Magdeburg und genau, dann haben wir noch einen Auslandsaufenthalt. Dann sind wir noch am Campus in Frankfurt und ja, so geht das ein Jahr lang und nebenbei genau Online-Veranstaltungen teilweise auch, wo wir einfach nur kurz online zusammenkommen und dann halt Aufgaben, ja, verschiedenste Aufgaben, viel, was so die Führungsrolle angeht, wie werde ich eine Führungskraft, wie mache ich das und da zur Ausarbeitung, ja.
Und das machst du dann so am konkreten Beispiel Hansa? Oder
ja, genau, immer in Bezug auf Hansa und in Bezug auf den Leistungssport- und Nachwuchsbereich bei uns. Aber ja, auf jeden Fall immer der Bezug zu Hansa. Wobei es auch manchmal offen gestaltet ist, man hat zum Beispiel so ein Leadership-Talk, heißt das. Und da kannst du natürlich mit anderen Führungskräften auch sprechen, die in der normalen Wirtschaft unterwegs sind. Und dann brichst du das aber so ein bisschen runter, wie passt das vielleicht zu uns? Weil wir ja nicht immer vergleichbar damit sind. Aber es natürlich schon hilfreich ist, mal zu gucken, okay, wie machen das andere in ihren Unternehmen? Und wie kann ich das bei uns mit implementieren? Genau, und dann ja, so kann man sich das vorstellen.
Musstest du denn vor den anderen schon mal einen Vortrag über den FC Hansa Rostock halten?
Nee, tatsächlich nicht. Also wir mussten eine Präsentation machen und eine Vorstellung, die wir gehalten haben, als wenn wir Sachen an unseren Vorstand weitergeben, ja, oder halt Informationen weitergeben, damit dort daraus etwas resultiert. Und dann hatten wir jemanden, der vom DFB eingeladen wurde, der ist Kommunikationschef, Experte in Sachen Kommunikation, der wurde eingeladen vom DFB, war jetzt am Tegernsee und der hat sich alle unsere Präsentationen angeguckt und hat uns dann gesagt, das war gut, das ist Quatsch, lass das weg, mach das neu. Dementsprechend ja, ist das immer in Bezug auf den Verein, aber trotzdem ausgewertet worden. Und ja, wir müssen trotzdem immer vorne Kleinigkeiten vorstellen und sprechen immer über unseren Verein und dann vergleicht man mit den anderen, die dabei sind, ja.
Okay. Wer hätte das gedacht, als du den ersten Tag die Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht hast, dass das mal so einen Weg nimmt, oder?
Total. Also ich habe in der Reservierungszentrale angefangen, da gehst du ans Telefon, dann sagt dir einer, ich will von Köln nach Hamburg und dann buchst du dort ein. Ne? Also ja, das war, hätte ich niemals gedacht. Aber also auch, ich glaube, ich habe kaum noch Kontakt zu Leuten, die bei Six sind, aber die haben mir das halt auch möglich gemacht, dass ich dann um 16.30 Uhr beim Training sein durfte. Die haben halt immer gesagt, pass auf, wenn die Ausbildung läuft, wenn du deine Arbeit gut machst, dann kannst du halt nachmittags auch zum Fußball. Und das habe ich halt immer, habe halt den ganzen Tag darauf hingearbeitet, dass 16.30 Uhr ist und ich los kann. Deswegen haben meine Aufgaben gut gemacht, weil ich beim Training sein wollte. Und das war, ja, das hat mir auch durch die Ausbildung geholfen, muss ich auch sagen, sonst weiß nicht, ob ich das durchgestanden hätte.
Ja. Auch wenn es noch ganz viele andere gute Autovermietungen gibt, an der Stelle nochmal ein Dankeschön an Six, dass die dir das ermöglicht haben. Also muss man ja auch dann ganz klipp und klar so sagen.
Total.
Wenn sie dann auch gesehen haben, dass du da auch dann ja auch aufgeblüht bist und wenn es dir im Privaten gut geht, dann ist es ja auch für den Job gut, ne?
Ja, definitiv. Also das war echt super.
Ja. Ja, eine private Frage hätte ich noch. Du hast es vorhin schon gesagt, du wirst das erste Mal Papa jetzt im Sommer, sagen wir mal grob.
Ja.
Muss ja jetzt nicht genau auf den Tag jetzt hin, aber ich denke schon, kann mir vorstellen, du wirst das erste Mal Papa, fieberst schon so ein bisschen drauf hin, oder?
Ja, total. Man, die ganze Familie, meine Freundin, ich, die Familie oder die Seite auch von meiner Freundin, alle sagen, was habt ihr denn schon gekauft? Habt ihr schon Klamotten und so? Und dann ist schon, ist ganz niedlich, wenn man dann in die Läden geht und jetzt nicht mehr nach seinen eigenen Klamotten guckt, sondern nach kleinen Mädchenklamotten, also wird ein Mädchen. Ja, total niedlich und wir freuen uns auf die Maus. Ist immer witzig, ich war jetzt das erste Mal beim Frauenarzt mit drinne und dann so die Bilder zu sehen und so, das ist schon, ja, das ist schon besonders. Also jeder, der, glaube ich, selber Elternteil ist, der weiß ja, wovon ich dann spreche. Aber da freue ich mich total drauf, ja. Ja,
jetzt muss ich auch mal fragen, entschuldige. Ist das so, wie man sich das vorstellt, wie man es in den Filmen kennt, dass du klassischer Geburtsvorbereitungshechel?
Nee, so weit sind wir zum Glück noch nicht. Also ich bin gespannt, was meine Freundin oder mit was meine Freundin da noch auf mich zukommt, was wir zusammen machen dürfen.
Grüße an der Stelle.
Ja, liebe Grüße. Sie wird das auch hören. Ja, Hebamme, jetzt guckt sie, was man so machen kann und so. Da bin ich jetzt auch nicht so, also da bin ich jetzt nicht der größte Freund von, muss ich sagen, da vielleicht mitzugehen. Aber wir schauen mal, wie das wird. Frauenarzt finde ich total spannend, weil es irgendwie cool ist. Ja, auch total krass mittlerweile, was die alles sehen können und so. Also da bin ich super gern dabei und irgendwie lebt man das ja auch mit. Wobei ich ja dann nicht merke, wie der aktuelle Stand immer ist. Aber ich bin da überglücklich, ja.
Ja, doch, vielleicht, wenn du Nutella und saure Gurken kaufen musst, dann wirst du wahrscheinlich mitbekommen, wie der aktuelle Stand ist. Aber um dann mal auf die Zeit, dann, wenn das Kind da ist, also mit Kindern hast du ja nun wirklich sehr viel Zeit gehabt, in Anführungsstrichen, zu üben. Also für mich steht 100% fest, dass das eine Sache ist, die komplett auf dich maßgeschneidert ist, Papa zu sein.
Ja, also danke erstmal. Ich hoffe auf jeden Fall. Und man hat schon immer, dass man manchmal, wenn man drüber spricht, also wir sprechen jetzt immer schon, wie wollen wir denn erziehen und was will man machen, worauf legt man Wert und was lässt man vielleicht so ein bisschen hinten fallen, sag ich mal. Und dann orientiert man sich immer schon an den Dingen, dass man sagt, ey, das fand ich bei den Jungs besonders cool. Und das haben die Eltern irgendwie gut gemacht, auch in der Art der Kommunikation und so. Da orientiere ich mich schon an einigen Sachen in einigen Jahrgängen, was ich besonders cool fand, definitiv. Und dann orientiert man sich aber brutal an den eigenen Eltern. Also als man 15 war und gesagt hat, ich werde auf gar keinen Fall so wie meine Eltern, ja, kannst vergessen. Also da sieht man immer mehr, dass man dann doch irgendwie dahin rutscht. Ja.
Was macht deine Freundin beruflich?
Also die arbeitet beim ADAC. Okay. Genau, und ist dort ja Mitarbeiterin im Büro auch. Ja.
Also mit Autos hat das auch.
Ja, irgendwie schon. Da kommen wir nicht raus aus dem Ding. Ja.
Aber ihr habt euch jetzt nicht über deine damalige Stelle und
absolut hat sie nicht abschleppen lassen.
Hat sie nicht abschleppen lassen. Wir kannten uns mit 13, haben wir uns das erste Mal so und dann lange aber keinen Kontakt gehabt und dann mit 27, dann wieder so Kontakt aufleben lassen, was auch total gut war, weil jeder in seiner Zeit dann sich so alles erleben durfte, was man in den 20er machen sollte und jetzt dann perfekt, dass man sich wieder gefunden hat und dann war das, als hätte man eigentlich sich 15 Jahre gesehen. Also das war total super und total schön, dass sich das so entwickelt hat. Ja.
Und was natürlich besonders schön ist, seit 3 Jahren läuft die Mädchen- und Frauenfußballabteilung beim FC Hansa hervorragend. Das heißt, die kleine Maus, wie du sie genannt hast, wird dann ja auch dann bald in guten Händen, was das Sportliche angeht. Ja,
Da schauen wir mal, auf was sie Bock hat.
Also das ist es, wenn die Leute mal sagen, Fußballromantik ist ja richtig romantisch hier mit dir, Justin. Schön, schöne Geschichte. Wir haben noch ein paar kürzere, kleinere Fragen zum Abschluss. Mhm. Olli, leg mal los.
Ja, ein paar davon sind tatsächlich im Gespräch schon gefallen, aber ist ja umso schöner. Nachwuchsspiel am Sonntagmorgen oder lieber im Flutlichtspiel mit den Profis?
Eigener Trainer sein?
Generell.
Nachwuchs? Ja, dann doch schon Flutlichtspiel bei den Profis, ja.
Lieber ein richtig gutes Eigengewächs im Profikader oder ein absolut spektakulärer Neuzugang?
Eigengewächs.
Der dann spektakulär verkauft wird irgendwann. Ja, irgendwie, oder also bis 35 durchspielt.
Geilen Weg macht, ja, irgendwie die Verbundenheit doch, ja.
Gibt es eine Aufgabe hinter den Kulissen im Fußball, den die Fans vielleicht komplett unterschätzen oder romantisieren?
Romantisieren ist schwer. Ich glaube, es entwickelt sich immer mehr Richtung Wirtschaft, das auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt viele Facetten, an die gar nicht gedacht wird, was wichtig ist. Wie kommen Jungs hierher? Die Bedingung Flächenland. Viele fahren 90 Minuten, um beim Training zu sein. Dadurch können wir gar nicht früher als 16:30 anfangen. Fahrdienstleute, die für wenig Geld da sind und die Jungs fahren und so. Also so diese Menschlichkeit, glaube ich, die im Hintergrund passiert, die ist schon, das ist schon ein Brett, was nicht jeder sieht, sondern dann immer nur gesagt wird, was machen die denn? So, also Menschlichkeit im Hintergrund, was einige für den Verein tun, das ist verrückt.
Und auch Ehrenamt, ne?
Ja, also das ist ehrenamtlich oder selbst, die kommen und sagen, ey, ich will nichts und ich mach das. Also das ist ein Brett.
Durchzieht sich ja durch den gesamten Verein. Ja. An dieser Stelle nutzen wir dann gleich mal die Gelegenheit, mal ein dickes Dankeschön rauszusenden an alle, die hier wirklich irgendwie so diesen Verein lieben und so dabei sind und uns unterstützen und ohne die vieles in der Tat auch nicht möglich wäre, wie wir es aktuell leben und machen.
Ja, stellvertretend vielleicht sogar Oma Marita, ne?
Ja, Oma Marita. Witzigerweise durfte ich Oma Marita damals ja zu uns holen oder mit zu uns holen. Kleine Anekdote da, ich hatte, Kai Bülow war damals Patenspieler von dem Jahrgang 2008, den ich hatte. Und ich habe dann irgendwann zu Kai gesagt, ey, oder ich weiß gar nicht, ich glaube, so war es ja doch. Ich habe Kai gefragt, gibt es irgendjemanden, den du kennst, der vielleicht älter ist, Bock hat auf Internat? Wir brauchen eine Person dort, die wie eine Oma, wie ein Opa ist. Und dann hat er gesagt, doch, es gibt eine Oma, die hat uns immer Kuchen in die Kabine gestellt. Die hat auch einen Fanclub und so. Ich schick dir mal die Nummer. Und dann, habe ich die Nummer bekommen, bin damit zu Paula, habe gesagt, hier ist eine Oma. Und dann hat Paula gesagt, ich rufe Oma Marita an. Und für 2 Tage später war sie dann oben im Büro. Ja, und mehr vom Äußerlichen kann es ja gar nicht mehr Oma sein. Und dann hat sie auch gefühlt 6 Tage später angefangen. Und jetzt ist sie aus dem Internat quasi nicht wegzudenken. Jeden Tag da. Schöne Grüße an Oma Marita, sie ist jetzt 80 geworden. Also alles sagen, Gute nachträglich. Ist gerade auf der AIDA und lässt sich's gut gehen. Ja.
Ja, aber das ist sinnbildlich fürs Ehrenamt bei Hansa im Nachwuchs. Das muss man einfach mal so klipp und klar sagen.
Absolut, ja.
Ist es das vielleicht, was auch diesen Verein ausmacht, dass es eben nicht nur Fußball ist? Oder was macht für dich persönlich Hansa Rostock aus? Du hast dich ja relativ früh dann irgendwie auf Hansa entschieden. Was ist für dich so die Faszination Hansa?
Ja, ich glaube, die Faszination ist auf jeden Fall der Zusammenhalt untereinander, auch wenn es vielleicht mal nicht gut läuft, die Trainer, die bei uns ewig dabei waren, es waren so geile Abende, wenn man irgendwie zusammen noch in die Trotzenburg ist nach dem Training und dann konntest du da versacken. 4-5 Stunden, du hast immer über die gleichen Themen gesprochen, du hast auch immer die gleichen Anekdoten rausgeholt, aber es war geil. Also es ist auch jetzt nach wie vor geil und das hat sich dann hochgezogen bis über Mannschaftsbetreuer, über die Zeugwarte oder was auch immer, egal was im Nachwuchs war. Und das finde ich ist im Profibereich genau das, also 1:1 genau das Gleiche mit den Leuten, natürlich auf einer anderen Basis, aber es ist gleich. Und ich glaube, dieser Zusammenhalt, das Zwischenmenschliche und dass jeder irgendwie mehr Bock hat, für Hansa da zu sein und das nicht macht, weil das große Geld hier ist, sondern wirklich, weil sie die Identifikation mit dem Verein haben. Und ich glaube, ich habe das, also ich will jetzt nicht Werbung machen, aber ich habe bei Magenta gehört, da war einer, der hat gesagt, Hansa Rostock ist wie die Nationalmannschaft von MV. Das fand ich voll passend. Also das würde ich an der Stelle mitnehmen, das passt.
Das sage ich tatsächlich bei den Stadionführungen ganz häufig. Wir sind zwar der FC Hansa Rostock, aber wir sind die Nationalmannschaft von Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, also das passt. Ich glaube, das passt auf die Mitarbeiter, auf die Spieler. Und das finde ich auch, das ist vielleicht noch ein kleiner Zusatz. Ich glaube, wir sind einer der wenigen Vereine, das habe ich jetzt auch bei dem Diplom gesagt. Wir müssen gar keine große Werbung für uns machen, weil bei uns sind die Spieler Fans. Und ich glaube, das ist ganz selten, dass du fragst, wer will denn Balljunge sein? Die rennen die Tür ein. Egal welcher Jahrgang, die sagen, ja, Alter, na klar, ich komme auf jeden Fall. Also die würden Omas Geburtstag dafür liegen lassen, um Balljunge zu sein. Und das finde ich das Hansa Rostock. Ja.
Schön. Schönes Schlusswort. Wobei, eine Frage habe ich noch. Justin, wenn wir in ein paar Jahren nochmal zusammensitzen, woran würdest du merken, dass deine Arbeit im Lizenzbereich erfolgreich war?
Richtig geile Frage. Schwere Frage. Ich glaube, wenn wir es schaffen, nachhaltig auf Positionen zu arbeiten und Leute an Bord sind, die in dem Zeitraum auch noch an Bord bleiben, ohne wenig Fluktuation, egal ob im Nachwuchs- oder Profibereich, und die Vernetzung untereinander mit der sportlichen Perspektive hier top ist. Oder gut ist. Top ist ein hohes Wort, die sehr, sehr gut ist und wo wir zufrieden hier sind und in 5 oder 6 oder 7 Jahren hier sitzen und sagen können, doch, das war eine geile Entwicklung, die wir genommen haben. Sportlich und organisatorisch. Ja.
Ja, man hört, du hast einen Plan, der über ein Jahr hinausgeht.
Ja, auf jeden Fall doch.
Ja, das war schon wieder.
Schön. Ich habe mich gefreut.
Ja, Mensch, mega interessant, was du zu erzählen hast. Mega sympathisch, aber das wussten wir ja schon vorher. Jetzt wissen es auch alle, die hier zuhören. Ja. An dieser Stelle nochmal liebe Grüße an deine Frau, liebe Grüße an deine Oma, an Marita sowieso.
Ja.
Und dann haben wir sie. Und an alle Ehrenamtler, die haben wir auch schon gegrüßt.
Total, ja.
Ja.
Genau, und hört ruhig mal rein, auch in die Folgen, die vorher da waren. Wir haben ein bisschen drüber geschnattert gerade, da waren wirklich ein paar schöne Perlen dabei. Abonniert uns, dann könnt ihr sowieso keine Folge verpassen.
Ja, und denkt immer dran, keiner wird uns jemals trennen.
Hey Hansa-Fans, der Hansa-Podcast wurde euch präsentiert von SLT, eurem Spezialisten für Logistik und Verkehr aus dem Norden.